Der Herr Schwarz ist freier Journalist, auch im DJV, NRW und auf Bundesebene, auch sogar im DJV aktiv, neben seiner freien journalistischen Tätigkeit. Und er ist aber auch Mediziner. Und er wird uns heute was sagen, was Sie fragen, was die Teilnehmer fragen, was ich von den Teilnehmern weitergebe. Und Herr Schwarz, können Sie einfach mal was sagen, was Ihr Hintergrund ist? Wieso machen Sie freien Journalismus und Medizin? Geht das überhaupt zusammen und schadet das eine nicht dem anderen?
Ja, das Ganze musste zusammengehen. Da habe ich aus der Not eine Tugend gemacht oder machen müssen. Ich bin nämlich zu einer Zeit mit meinem Medizinstudium fertig geworden. Das ist heute unvorstellbar. Also junge Menschen, die gucken mich dann immer ganz groß an, wenn ich das erzähle und verstehen die Welt nicht mehr. Vor mehr als 20 Jahren, als ich mit meinem Medizinstudium fertig wurde, gab es nämlich zu viele Ärzte. Und man bekam dann als Arzt zunächst erstmal ganz schlecht eine Stelle. Es gab damals noch den AIP, den Arzt im Praktikum. Da ist man einfach hingegangen und hat Assistenzarztstellen in Krankenhäusern quasi gedrittelt und hat dann auf eine Assistenzarztstelle drei Ärzte im Praktikum aufnehmen können. So hießen die Ärzte, die dann vom Medizinstudium kamen, von der Uni kamen. Die mussten erstmal anderthalb Jahre einen Arzt im Praktikum absolvieren. Das hat damals bei mir auch nicht geklappt. Ich habe seinerzeit in einem Krankenhaus in Essen mein praktisches Jahr absolviert. Wir haben mit, ich glaube, 25 Studierenden dort das dritte Staatsexamen absolviert. Da haben so 5, 6 Leute eine Stelle gekriegt, viele dann unter der Hand. Aber ein Großteil ist dann so, wie ich halt eben dann erstmal in die Arbeitslosigkeit gegangen. Und da ich das nicht wollte, habe ich mir halt eben überlegt, naja, was kann ich tun, was kann ich trotzdem noch machen mit diesem Jahr, doch mit dieser recht speziellen Ausbildung. Und ich hatte schon während meines Studiums journalistisch gearbeitet, damals aber eher medizinjournalistisch, musikjournalistisch für 1Live, WDR 2 und so. Und habe dann überlegt, naja, vielleicht kann man ja das eine mit dem anderen zusammenlegen. Habe dann meine ersten Gehschritte versucht als Medizinjournalist und das klappt ganz gut und klappt auch bis heute noch ganz gut, weil als Fachjournalist ist man gerade in Zeiten wie diesen natürlich gefragt. Jetzt ja auch dann auch beim DJV.
Können Sie nicht eigentlich dann, wenn ich das, also ich finde das sehr interessant, es war mir auch nicht bekannt, dass es damals so ein Problem gab. Heutzutage werden ja Ärzte kommen jetzt aus Osteuropa, teilweise auch aus Asien, wollen nach Deutschland kommen im Rahmen des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes. Spannend zu hören, dass das früher ganz anders war. Eine Frage, könnten Sie jetzt eigentlich zwangsrekrutiert werden für das Gesundheitswesen oder sagen Sie journalistisch gesehen, würden Sie sich darauf berufen, dass Sie auch als Journalist systemrelevant sind und jemand auch notwendig ist, der die journalistische Distanz zum Betrieb hat? Die haben Sie jetzt wahrscheinlich.
Ja, also man muss dazu wissen, als Arzt in Deutschland lebt man nicht so ganz frei. Also ich bin halt immer noch Arzt. Ich habe zwar dieses AIP nicht gemacht, aber das wurde dann ja 2003, als ich abzeichnete, es gibt wieder mehr Ärzte, wurde das abgeschafft. Und ich bin dann einfach mal hingegangen, habe dann auch für mich die Vollapprobation beantragt. Die habe ich jetzt. Also ich bin wirklich approbierter Arzt und bin per Definition der Ärztekammer Westfalen-Lippe ein Arzt mit sonstiger ärztlicher Tätigkeit. So versteht die Ärztekammer den Arzt, der dann als Medizinjournalist arbeitet. Und da haben wir nämlich schon die erste Sache, Ärzte. Kammer Westfalen-Lippe, man hat als Arzt in Deutschland, unterliegt man der Meldepflicht. Ich muss also entweder für den Arbeitsort oder Wohnort bei der zuständigen Ärztekammer muss ich mich melden. Jetzt ist Arbeits- und Wohnort gleich, das ist Dortmund, damit ist die Ärztekammer Westfalen-Lippe für mich der Ansprechpartner. Es ist halt in Dortmund, ist in Westfalen-Lippe gelegen und ich bin halt eben dann da verpflichtet, mich zu melden und die Ärztekammer hat halt eben meine Kontaktdaten und kann mich dann natürlich im Katastrophenfall auch verpflichten. Klar, keine Frage, das geht. Und genauso unterliege ich dann natürlich allen Rechten und Pflichten. Also ich nehme natürlich meine Fortbildungspflicht wahr, schon alleine, um mich auch immer medizinisch noch auf dem Laufenden zu halten, um als Medizinjournalist kein Mist zu erzählen oder zu schreiben. Und habe natürlich auch alle Rechte. Also ich bin zum Beispiel dann auch Pflichtmitglied im Ärzteversorgungswerk für meine Rentenversicherung. Also da sind wir Ärzte halt eben nicht ganz frei. Da gibt es bestimmte Auflagen, an die wir uns halten müssen.
Das heißt letztlich, dass es sein kann, dass wir sie in dieser Woche gerade noch erwischen konnten und vielleicht zum letzten Mal, denn es ist ja nicht ganz unwahrscheinlich, dass sie dann tatsächlich von einer Pflicht getroffen werden. Und dann ist es so und wir wünschen ihnen natürlich dann alles Gute. Umso besser, dass wir jetzt gerade das noch diese Woche machen, wenn sie vielleicht ab nächster Woche tatsächlich dann ganz woanders sein müssen. Und natürlich werden alle ihnen die Daumen drücken. Weil es ja hier um auch eine wichtige Sache
Ja.
geht. Aber ich würde jetzt vorschlagen, dass wir mal, ich habe hier nämlich so kleine Umfragen gemacht, damit wir auch ein bisschen wissen, was die Teilnehmer interessiert und wer die sind. Und ich würde jetzt mal fragen, die Teilnehmer, was die denn in den nächsten Tagen, also wir wissen, der Herr Schwarz ist eventuell in den nächsten Tagen bereits zwangsrekrutiert oder mit freundlicher Freiwilligkeit im Gesundheitswesen als Helfer unterwegs, unter Umständen vielleicht auch nicht. Meine Frage an die Teilnehmer jetzt, damit wir auch wissen, was sie interessiert oder wo sie sind, wo arbeiten sie nach ihrer Ansicht in den nächsten Tagen? Der Herr Schwarz muss sich jetzt enthalten, da er ja selber noch nicht weiß, wo er in der nächsten Woche vielleicht eingesetzt wird, unter Umständen in einem Krankenhaus. Hier sehe ich jetzt 21% haben gewählt, 37% haben gewählt, 42%. Bitte alle beteiligen, damit wir auch ein bisschen wissen, wo das Risiko ist, was wir heute behandeln müssen. 30% haben gewählt. Ich würde mir gerne 70% wünschen. Also alle Leute, die gerade in ihrer E-Mail unterwegs sind, bitte mal kurz vorbeikommen hier in unsere Software. Noch kurz mitwählen. Ich weiß, es gibt ganz viele wichtige Sachen. Jetzt sind wir 74%. Wunderbar. Ich weiß nicht, ob wir noch 80 schaffen. Wir haben jetzt Sekunde 39. Wir wollen es nicht zu lange machen. Gut, ich hatte gesagt, bei 70 hören wir auf. Wir haben jetzt 74% der Teilnehmer. Das ist gut. Dann schließe ich jetzt auch die Umfrage. Sie haben noch mal 3 Sekunden Zeit, um doch noch mitzuwählen. Kommt keiner. Und damit beenden wir die Umfrage, damit es auch jeder sieht und vor allen Dingen natürlich auch der Herr Schwarz. Ich lese es mal vor. 86% der Teilnehmer sagen, sie werden in der nächsten Zeit im Homeoffice sitzen. Aber es ist jetzt also nicht, es ist jetzt verschiedene, man kann mehrere Antworten geben. Ein Drittel sagt aber auch, also nicht alle 86% sind nur zu Hause, sondern ein Drittel sagt, ich werde draußen unterwegs alleine sein. Und immerhin 14% sagen, ich bin auch draußen unterwegs in Teams. Immerhin 14% in Teams weiterhin unterwegs. Und 7% auch in der Redaktion, in Abteilungen der Firma. Das heißt, dort, wo man einen Arbeitsplatz hat oder vielleicht auch einen Wechselarbeitsplatz hat. Das heißt, doch ein größeres, also insgesamt würde ich jetzt mal sagen, wenn wir jetzt mal behaupten würden, sagen Sie vielleicht auch was dazu, das Homeoffice ist vielleicht, ich weiß gar nicht, ungefährlich oder kein Thema, dann haben wir immer noch hier ungefähr die Hälfte der Teilnehmer, die auf jeden Fall draußen unterwegs sind oder dann eben auch in Redaktion unterwegs. Und ich gucke nochmal in die anderen Umfragen rein oder die machen wir dann vielleicht später zum Absicherungsstatus. Genau, ich blende das jetzt mal aus. Ja, also das sind so ein bisschen die Punkte, wo die Leute unterwegs sind. Kann ich sagen, das Homeoffice ist kein Thema für den Gesundheitsschutz? Ist das, lassen wir das draußen vor?
Ja, doch, also Homeoffice ist natürlich ist gut für den Gesundheitsschutz. Klar, wenn ich mich selber separiere und mich nicht irgendwelchen Infektionsrisiken aussetze, klar, dann bin ich natürlich zu Hause im Homeoffice gut aufgehoben. Ich mache das jetzt auch schon seit mehreren Tagen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich behandeln muss, ist erstmal gering, weil übrigens erstmal man an berentete Ärzte rangeht und Ärzte, die in der Flüchtlingsversorgung vor einigen Jahren schon geholfen hat. Da gibt es Listen bei den Ärztekammern, die wird man also als erstes rekrutieren. Das heißt, ich werde also auch in der nächsten Zeit in meinem Homeoffice bleiben können und jeder, der das machen kann, das ist natürlich schon zu begrüßen. Weil, und jetzt komme ich mal auf die anderen Punkte zu sprechen. 36% hatten ja angegeben, dass sie draußen sein werden und zwar alleine. So, und da habe ich schon ein Problem. Wenn ich zu einer Pressekonferenz gehe, okay, da werden möglicherweise dann die Sicherheitsbestimmungen eingehalten. Da werden die Sicherheitsbestimmungen eingehalten und man sitzt weit genug auseinander und das ist alles kein Problem. Anders ist das dann natürlich, wenn ich jetzt zum Beispiel fürs Radio oder fürs Fernsehen einen guten O-Ton brauche und nah ran muss mit meinem Mikrofon an den ich interviewen muss. Da sind natürlich jetzt kreative Lösungen gefragt. Und ja, zum Beispiel sollte ich da gegebenenfalls auch ein Sortiment an Stativen und Kabeln mit mir führen, damit ich halt eben den Abstand zu meinem Interviewpartner einhalten kann. Denn sonst wird es schwierig. Ich glaube, kaum jemand hat eine Armlänge von 1 bis 2 Metern oder 1,5 bis 2 Metern, was halt eben so heute vorgegeben ist. Und das wird dann schon echt schwierig. Und da sind jetzt kreative Lösungen gefragt. Ich habe gestern noch eine Umfrage im WDR mitbekommen unter den freien Sprechern, dass es jetzt halt eben die Stunde der Selbstdreher geschlagen hat. Und wie gesagt, wenn ich daran denke, wie man im Selbstdreh den O-Ton nimmt, vielleicht mit der Fernsehkamera auf der rechten Schulter, die wird mit der rechten Hand geführt und mit der linken habe ich mein Mikrofon in der Hand, um das meinem Gegenüber unter die Nase zu halten. Ja, das sind Dinge, die gehen eigentlich jetzt in Zeiten von Corona nicht mehr.
Wenn wir mal jetzt angucken, Sie sagen die Stunde der Selbstdreher, aber es gehen immer noch 14% davon aus, dass Sie draußen unterwegs in Teams sind. Kann ich denn ein Drehteam, die es ja wohl immer noch gibt, mit drei oder Sie werden es besser wissen, mit noch mehr Leuten, kann ich das aus Ihrer Sicht wirklich so organisieren, dass alle mit 2 Meter Abstand sind oder müssen die alle dann Masken tragen? Kann ich mir die selber nähen?
Nee, das wird natürlich schwierig. Also, und da kann man natürlich nicht immer so die Abstände einhalten. Es gibt ja auch ganz andere Gewerke, wo man im Team einfach arbeiten muss. Ich habe das gestern noch gesehen auf dem Weg zum Bäcker. Da war plötzlich ein Umzug, weil die Wohnung zum Monatsende gekündigt wurde. Ja, das Umzugsteam muss natürlich auch im Team arbeiten. Bei einem Team habe ich immer noch zumindest dahingehend eine gewisse Sicherheit, als dass ich weiß, mit wem ich da zusammenarbeite. Das heißt, sollte jetzt jemand von denen oder ich selber infiziert sein, kann man die Infektionskette zurückverfolgen und dann gegebenenfalls auch durchbrechen. Übrigens auch im Krankenhaus arbeitet man im Team zusammen und da tragen auch nicht immer alle einen Mundschutz. Also ein gewisses Restrisiko ist natürlich dann da. Nur wenn ich jemand Fremden, was weiß ich, bei einer Straßenumfrage oder wie auch immer gegenüber den ich nicht kenne. Da sollte man natürlich einen gewissen Abstand halt eben einhalten. Also wie gesagt, im Team, da wird das nicht so funktionieren. Aber auf der Straße zu der Interviewperson, da sollte man dann doch, und da sollte auch das gesamte Team dann einen entsprechenden Abstand versuchen einzuhalten. Das ist ganz wichtig.
Was sagt man denn zum Thema, was sagen Sie zum Thema Masken? Also ich habe am Anfang gehört, Masken
Ja.
bringen nichts, weil Masken nur die
Ja.
Bakterien speichern. Jetzt sagte mir aber neulich ein Arzt, also ein anderer Arzt, natürlich Sie nicht, sondern der sagte mir, naja, also er findet das schon sinnvoll, weil damit eben nicht in das Gesicht irgendwas reinsprüht in der Situation. Also ist das jetzt vernünftig für mich? Ich mache ein Interview und habe eine Maske dabei oder nicht?
Also grundsätzlich, und da habe ich mich auch nochmal belesen, wie da gerade der aktuelle Stand ist, da gibt es ganz gute Empfehlungen beim Robert-Koch-Institut und die sagen ganz klar nein. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, da muss ich jetzt auch den Verband kritisieren. Ich habe schallend gelacht, als ich den Bildungsnewsletter am vergangenen Freitag bekam. Und da war im Headerbild ein mir wohlbekannter Kollege hier aus Dortmund zu sehen, der vor dem Dortmunder Ordnungsamt unterwegs war mit Gesichtsmaske, Einmalhandschuhen und hatte das Mikrofon seiner Fernsehkamera mit irgend so einem Überzieher da abgedeckt. Das ist völliger Quatsch. Also das ist wirklich Quatsch. Das sollte man so nicht machen. Abstand und Handhygiene ist das A und O. Bei den Masken und den Schutzmaßnahmen, also wenn Laien diese Schutzmaßnahmen tragen, es gibt keine Evidenz dafür, also keinen Beleg dafür, keinen wissenschaftlichen Beleg dafür, dass man sich dadurch vor einer Infektion schützen kann. Im Gegenteil. Ich erhöhe sogar mein Risiko, dass ich mich infiziere. Warum? Viele denken, durch die Schutzausrüstung, Schutzmaßnahmen kann ich die Grundregeln der Hygiene, wie halt eben Abstand halten, Hände waschen und so, vernachlässigen. Das ist aber falsch. Die sollte man einhalten. Das ist eine trügerische Sicherheit, die einem das verschafft. Und deswegen kann ich davon nur abraten. Dazu kommt auch noch, und das ist noch viel wichtiger, man muss nachher auch wissen, wie man die Schutzkleidung wieder ablegt. Weil da kann man auch ganz viel falsch machen. Zum Beispiel muss man sich zuerst die Handschuhe ausziehen, dann die Hände desinfizieren, das Desinfizienz einwirken lassen und erst dann kann man die Gesichtsmaske abnehmen. Wenn man das nicht einhält und fasst sich dann so mit seinen Händen ins Gesicht und berührt Schleimhäute, Mund, Nase, Augen, ist eine ganz heiße Kiste, habe ich das in mein persönliches Infektionsrisiko gleich schon wieder erhöht. Also da gibt es doch ziemlich viel zu beachten mit dieser Schutzkleidung und deswegen ist es für den medizinischen Laien, so sind im Moment die Empfehlungen der Fachgesellschaften und des Robert-Koch-Instituts, davon eher die Finger zu lassen. Da kann man mehr mit falsch machen, als dass man richtig macht. Gefragt sind da eher technische Lösungen, technische Ideen, was ich gerade schon sagte. Also das ist natürlich jetzt blöd, wenn man so alleine unterwegs ist und muss das alles schleppen. Wenn man halt eben eine Auswahl an Stativen, ein Tischstativ mit hat, ein Standstativ mit hat oder eine Tonangel, da brauche ich vielleicht sogar auch noch einen zweiten Mann dafür. Deswegen wird das dann mit dem Selbstdrehen wieder schwierig, der mir den Ton abnimmt. Das ist im Moment viel wichtiger. Also wie gesagt, Abstand halten, Hände waschen regelmäßig, das sind die Gebote der Stunde und damit kann man eine ganze Menge auch schon abwehren. Das Thema, was ich da auch gerade angesprochen habe, den Popschutz des Mikrofons abzudecken, das muss man auch nicht unbedingt machen. Die Viren sind relativ instabile Gebilde, die können sich nicht lange halten, die brauchen eine gewisse Temperatur, eine gewisse Luftfeuchtigkeit. Und die können sich auf trockenen Umgebungen schlecht halten. Also man hat das bei dem neuen Coronavirus jetzt mal ausprobiert. Wenn man auf eine Pappe hustet, dann ist nach 24 Stunden Ende im Gelände. Also da sind die nicht mehr lebensfähig, da sind die tot. Bei Kunststoffoberflächen, trockene Kunststoffoberflächen, sollte nach 2 bis 3 Tagen keine Infektion mehr möglich sein. Gut, wenn ich jetzt natürlich gerade ein Interview geführt habe und muss den Popschutz vom Mikrofon entnehmen, da kann es natürlich innerhalb von Minuten immer noch zu Schmierinfektionen kommen. Da sollte ich dann den Popschutz runternehmen und mir anschließend gründlich die Hände waschen. Auch dann ist vorbei. Dann sollte da nichts mehr passieren. Und wenn ich den Popschutz dann ein paar Stunden liegen lasse oder vielleicht auch einen Tag, dann ist das auch wieder alles in Ordnung. Ansonsten kann man den natürlich auch mal auswaschen. Dagegen spricht auch nichts.
Ja, das ist also dann schon mal. Jetzt habe ich eine Frage. Gehen wir mal zu denen. Wir haben ja immer noch 7% der Kollegen, die in Redaktion oder in Abteilung von
Ja.
Häusern arbeiten. Und es ist ja auch teilweise jetzt so. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Tipp, aber es gibt tatsächlich sogar jetzt Redaktionen, die händeringend nach Freien suchen. Bei vielen, es ist ja nicht so, dass jeder Freie jetzt absolut auf Arbeit. Natürlich, viele sind darauf angewiesen. Aber es gibt auch Freie, die sagen, naja, also ich kann mir auch erlauben, mal nicht zu arbeiten. Es gibt also jetzt tatsächlich Medien, die auch händeringend nach Freien suchen und die sich über jeden freuen, den sie irgendwo kennen, der auch kommt. Und 7% tun es ja auch weiterhin. Ist da, jetzt nehmen wir mal an, viele Freie haben keinen eigenen Arbeitsplatz. Gibt es also den sogenannten Wechselarbeitsplatz. Was fällt ihm vom Telefon bis zur Tastatur oder einfach der Fläche ein, wo man irgendwas machen sollte?
Wenn Sie die Flächen ansprechen, unbedenklich. Man sollte sie natürlich nicht sofort, wenn man jetzt einen Arbeitsplatz übernimmt, nicht sofort dann draufgreifen. Da kann es und sich dann ins Gesicht fassen. Das ist immer das Heikle. Wo fasse ich mir dann anschließend hin? Also grundsätzlich sollte ich, wenn ich draußen unterwegs bin, und draußen meine ich jetzt alles, was nicht meine eigene häusliche Umgebung ist. Das kann die Redaktion sein, das kann jetzt wirklich draußen in der Landschaft sein, sollte ich, das gilt jetzt auch außerhalb von Corona, mir grundsätzlich nicht ins Gesicht fassen und schon gar nicht an irgendwelche Schleimhäute, also Augen, Nasen, Mund. Ich weiß, das ist schwer, wenn einem die Nase juckt oder die Augen, dann möchte man gerne mal reiben, aber das sollte man tunlichst unterlassen, weil Schleimhäute sind sehr empfänglich für irgendwelche Keime und das muss nicht Corona sein, das sind auch alle anderen Keime. Da muss man wirklich aufpassen. Ansonsten gilt natürlich in den Redaktionen auch da Abstand halten, auch zu Kollegen. Und ja, das wird natürlich jetzt schwierig in Redaktionen, wo halt eben Großraumbüros herrschen. Da muss man jetzt gucken, wie viele Kollegen halten sich da auf. Bei einer normalen Raumgröße, ich sage jetzt mal 20, 30 Quadratmeter, ja, da sollten jetzt auch nicht mehr als 5 Personen sein. Also ich kenne das gerade auch aus dem Krankenhaus, dass jetzt bei Konferenzen die Zahl der Teilnehmer, und das gilt auch für Redaktionskonferenzen, sollte die Zahl der Teilnehmer auf ein Minimum reduziert werden, dass also wirklich nur die da sind, die unbedingt anwesend sein müssen. Und die müssen dann natürlich auch entsprechend weit auseinandersitzen, ne? Also 1,5 bis 2 Meter Abstand muss schon sein. Da müssen dann halt eben Konferenzräume Räume, Redaktionsräume entsprechend groß gewählt sein, dass man das machen kann. So enges Aufeinanderhocken, wie das in manchem Großraumbüro sonst der Fall ist, das geht jetzt in Zeiten von Corona nicht mehr. Und klar, im Vorteil sind da natürlich Redaktionen oder Redaktionshäuser, Sender, die halt immer noch ihre Einzelbüros haben, wo ich halt eben die Menschen separieren kann. Das gilt natürlich dann auch für Mitarbeiter, die möglicherweise, also die unter Verdacht stehen, die irgendwelche Krankheitssymptome haben, dass man die natürlich dann entsprechend separieren kann. Das ist ganz wichtig und da ist natürlich das Großraumbüro in dem Sinne eher schlecht. Zumal, wenn es dann auch noch schlecht belüftet ist, das ist auch noch ein weiterer Hinweis zur Handhygiene, zur Abstand, Räume immer gut belüften. Dass ich immer eine Frischluftzufuhr habe und diese Frischluft sich dann auch gut verteilt, und sich dann gut durchmischt, das ist auch immer ganz wichtig. Ich kenne Redaktionsräume, die werden dann nur über Klimaanlagen belüftet. Da muss man das natürlich entsprechend hinkriegen, die Klimaanlagen entsprechend einstellen, für einen größeren Luftdurchsatz sorgen und ansonsten auch jetzt, wo es so kalt ist, durchaus mal Stoßlüften und das regelmäßig. Also jede Stunde da durchaus mal oder jede halbe Stunde mal wieder 5 Minuten das Fenster auf, die Luft ordentlich durcheinander wirbeln und das kann auch schon helfen, um Infektionen zu vermeiden.
Ja, wir nochmal kurz ein kleines Intermezzo für alle Dazugekommenen. Wir unterhalten uns gerade mit Thomas Schwarz, freier Journalist und Mediziner, seit langer Zeit, seit seinem Studium, zum Journalismus gekommen, in der unglaublichen, heute gar nicht mehr denkbaren Situation. Damals gab es zu viele Mediziner und Medizinerinnen, kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Und Thomas Schwarz informiert uns heute in unserem Interview und auch in Bezug auf die Fragen der Teilnehmer über den Gesundheitsschutz bei Freien. Und hier kommt schon die erste Frage im Anschluss an die Geschichte mit der Frischluftzufuhr. Die Frage einer Teilnehmer, Stichwort Luft. Gibt es Anhaltspunkte dafür, dass sich das Virus in der Luft eine Zeit lang hält? Es gibt verschiedene Veröffentlichungen dazu. Muss ich sogar vielleicht befürchten, wenn ich draußen auf der Straße lang gehe, selbst vielleicht mit dem Abstand von 1 Meter, da kommt ein Jogger vorbei, der hat einen heißen Atem. Oder im Wald, dass ich da mir den Virus von dem einfange und in der Redaktion erst recht, wenn ich vielleicht nach 5 Minuten in den Raum reinkomme. Was sind da die derzeitigen Erkenntnisse?
Da sind die derzeitigen Erkenntnisse noch ein bisschen dünn, aber grundsätzlich, wenn ich den Abstand einhalte von 2 Metern, dann sollte da nichts passieren. Wie gesagt, die Tröpfchen, die fallen ja dann irgendwann runter, die sinken zu Boden, die gehen kaputt und auf festen Oberflächen kann sich das Virus dann wieder schlecht halten, weil es halt eben relativ instabil ist. Da ist dann nach einer gewissen Zeit auch Schluss. Also klar, feuchte Luft ist natürlich ein Problem, deswegen ab und an auch wieder durchlüften, dass die Luftfeuchtigkeit runtergeht. Auch das macht dem Virus natürlich das Überleben schwer. Wenn ich das einhalte, dann sollte da eigentlich nichts schief gehen. Also Abstand, Durchlüften, Handhygiene, das sind die Punkte, an die man jetzt heute wirklich mehr denn je denken muss und dann kann einem auch nichts passieren. Ich muss jetzt auch nicht regelmäßig hingehen und mir die Hände desinfizieren. Also das ist auch für den Laien sicherlich völlig überdimensioniert. In Gemeinschaftseinrichtungen wie Altenheime, Krankenhäuser, wo halt eben dann auch geschwächte Menschen sind, da ist das angebracht. Da sollte man das auch durchaus machen und die Desinfektionsmittel für diese Bereiche machen. Im privaten häuslichen Bereich muss ich das nicht unbedingt haben.
Wie ist das mit, hier eine Frage aus dem Chat, wie ist das mit der Kleidung, die ich anhabe? Ich sitze ja doch neben Leuten, ich habe mich abgewandt, aber die husten da rum. Muss ich meine Kleidung vielleicht gleich ausziehen? Muss ich die spätestens am Abend waschen? Und muss ich vielleicht auch, es gibt das mittlerweile in einigen Spezialdiensten, die noch nicht ausverkauft sind, oder auch Sanitätshäusern. Gibt es von Sagrotan und es soll jetzt keine Produktwerbung sein, also um Gottes Willen, aber es gibt also von irgendwelchen Herstellern, gibt es also nochmal extra Reinigungsmittel, die man also mit in die Waschmaschine reinkippen kann. Stichwort Kleidung, was fällt Ihnen dazu ein?
Stichwort Kleidung, da gilt das Gleiche wie auf anderen Oberflächen. Auch da ist das Virus nur eine gewisse Zeit überlebensfähig. Ich sage mal so, wenn jetzt jemand in die Armbeuge hustet und ich fasse jetzt unmittelbar wenige Minuten später demjenigen in diese Armbeuge, dann kann es durchaus sein, dass es zu einer Schmierinfektion kommt, wenn ich anschließend die Finger in den Mund nehme und mal ordentlich ablecke. Das sollte man natürlich jetzt nicht machen. Wie gesagt, Abstand, ne, das A und O. Was das Waschen der Kleidung angeht, also zum einen kann natürlich da auch Auslüften helfen. Wie gesagt, wenn ich die Kleidung nach draußen hänge, wo eine hohe Luftfeuchtigkeit, im Moment haben wir ja hohe Lufttrockenheit oder die Luftfeuchtigkeit ist sehr niedrig, anders ausgedrückt, da hat auch da das Virus schlechte Karten. Ansonsten beim Waschen gilt, es reichen sogar 30 Grad aus. Viren sind sehr instabile Gebilde, also sobald die Temperatur da ein bisschen höher geht, gehen die kaputt. Deswegen, wie gesagt, 30 Grad reichen und ich mache ja dann auch noch ein Waschmittel in der Regel dazu bei der Waschmaschine. Ich wasche es ja nicht nur mit Wasser und das sollte dann auch ausreichen. Da sind die Viren kaum überlebensfähig. Also es tut jetzt nicht Not, dass ich mir da Spezialwaschmittel kaufe. Wer das möchte, kann das natürlich jederzeit machen, aber in der Regel verdiene ich da oder habe ich da wenige Vorteile von, umso mehr natürlich der Hersteller, der daran verdient. Aber in der Regel reichen die normalen Haushaltswaschmittel und Temperaturen ab 30 Grad vollkommen aus und ich bin auf der sicheren Seite. Und wenn man dann nachher so an Handtücher und sowas alles denkt, die werden ja in der Regel 60 Grad gewaschen, ist überhaupt kein Thema. Da hat ein Virus kaum eine Chance. Das geht einfach nicht. Und was die Reinigungsmittel angeht, da kann ich unsere DJV-eigenen Putzlappen sehr empfehlen von V&S, Verlag und Service. Die sind sogar kochbar, 90 Grad. Tolle Sache, damit bin ich absolut auf der sicheren Seite. Da muss ich jetzt mal hier Eigenwerbung machen.
Ja, sehr, sehr schön. Wir geben es weiter. Jetzt kommt wahrscheinlich gleich eine große Bestellwelle bei der V&S, die das aber, glaube ich, aus Anlass bei Interessierten, jedenfalls so, wir sind ja heute nicht so viele hier im Webinar. Wenn sich jetzt einer nachher vertrauensvoll an mich wendet, kann ich das gerne freundlich an die V&S weiterleiten und die können das an ihre Produktwerbeabteilung geben. Ich glaube, die schicken das an den begrenzten Kreis der Teilnehmer
Ja.
sicherlich, wenn es noch vorhanden ist, kostenlos raus. Das sage ich jetzt einfach mal so. Aber eine wichtige Frage wieder aus dem Chat. Hier sagt einer, Stichwort Ablecken und Hände. Man kommt ja jetzt immer in die Apotheken rein und wer Glück hat, sieht plötzlich hier so 100 Latex-Handschuhe für 5,99 € oder vielleicht 6,99 €. Das geht noch vielleicht aus Sicht von vielen. Und ist das nicht jetzt die Lösung? Morgens gleich nach dem Aufstehen oder dem Verlassen des Hauses, ab dem Zeitpunkt trage ich Latexhandschuhe. Sobald ich in die Redaktion reinkomme, kann ich ganz selbstbewusst alle Knöpfe wieder anfassen und alle Anwesenheitsmagnetplättchen richtig rücken und komme in das Büro rein, schmeiße den ersten Latexhandschuh gleich ordnungsgemäß in den Mülleimer und ziehe mir den nächsten, gehe damit an die Tastatur. Und so geht das also den Tag lang. Jetzt tun wir mal den Thema Plastikvermeidung und Umweltschutz beiseite. Ist das nicht die beste Methode, jetzt einfach mal die nächsten, meine 100 Stück Latexdose da, diese Packung einfach mal jetzt komplett mal endlich mal auszunutzen?
Nee, also das kann ich auch nicht empfehlen. Ich habe natürlich während meiner Ausbildung viele, viele Jahre im Krankenhaus gearbeitet, unter anderem in der Pflege. Ich habe auch eine Pflegeausbildung bekommen seinerzeit im Zivildienst. Und wenn Sie das sehen, im Krankenhaus, da wird dann ja viel mit Handschuhen gearbeitet. Und wenn man dann wirklich so einen ganzen Tag Handschuhe trägt, ja, da muss man einfach mal wissen, die Hände, die werden es einem nachher danken oder halt eben nicht danken, weil in den Handschuhen, sie haben feuchtes Klima, sie schädigen die Haut damit extrem. Das würde ich persönlich nicht machen. Also ich kann das nicht empfehlen. Wenn man hingeht, sich ganz normal verhält, aber jede Stunde, sage ich jetzt mal, sich die Hände wäscht, ist das vollkommen ausreichend. Also ich brauche da jetzt nicht zu diesen Hilfsmitteln greifen. Im Gegenteil, ich hatte ja schon eingangs gesagt, die Anwendung von Hilfsmitteln kann mir da auch eine trügerische Sicherheit vermitteln, dass ich nachher so ein bisschen unaufmerksam werde, doch die empfohlenen Sicherheitsmaßnahmen verlasse. Und dann habe ich nachher die Infektion. Wie gesagt, also das tut im privaten Bereich, also in dem wir uns jetzt hier bewegen, journalistisch bewegen, tut das wirklich nicht Not, auf solche Sachen zurückzugreifen.
Arbeitsplatz als freier Journalistin komme ich da morgens hin. Am Vortag saß dann noch jemand anderes. Da habe ich ein oder vielleicht sogar noch eine Stunde vorher, weil es ja auch Schichtsystem gibt. Da ist ein Telefonhörer, mit dem den ganzen Tag gearbeitet wird. Sollte ich mit meinem noch zufälligerweise vor der allgemeinen Panik erworbenen Desinfektionsspray, SOS, Hände und Flächen, da volle, ohne Rücksicht auf die Technik, einmal volle Kanone auf Tastatur, in die Sprechschale hinein, alles komplett und dann nochmal mit dem ebenfalls noch vorhandenen, ich mache jetzt wirklich keine Produktwerbung, aber es ist Sakrotantuch, wie so ein Einmaltüchern, ebenfalls das nochmal ordentlich durchwischen, am besten auch noch in jedes Loch dieses Telefonhörers hinein, ist ja nicht meiner, ich bin ja nur freier Mitarbeiter. Ist das so vielleicht der beste Weg?
Oh, das wage ich zu bezweifeln, ob das der beste Weg ist. Also die Hauptinfektionsquelle oder der Hauptinfektionsweg ist ja immer noch die Tröpfcheninfektion bei dem neuartigen Coronavirus. Das heißt, wenn ich aktiv mit Tröpfchen, also wenn Tröpfchen aktiv irgendwo aufgebracht werden, das heißt, ich werde jetzt angehustet, angenießt, angesprochen. Da werden mir also Tröpfchen entgegengewirbelt. Ein Telefonhörer kann das in der Regel nicht machen. Also mir ist kein Telefonhörer bekannt, aus dem da jetzt irgendwelche Tröpfchen rauskommen. Das ist das eine. Das andere sind, was ich vorhin auch schon sagte, die möglichen Schmierinfektionen. Wenn da jetzt vielleicht zufällig jemand mal reingehustet hat und ich fasse da gerade dran, dem kann ich jetzt entgegenwirken, indem ich jetzt zum Beispiel einen feuchten Lappen nehme mit einem Reinigungsmittel, wasche das Ganze feucht ab, wasche nachher diesen Reinigungslappen, der kommt in die Wäsche. Ich wasche mir anschließend die Hände. Und dann soll es eigentlich auch gut sein. Dann kann ich diese Sachen auch anfassen. Ob man da jetzt mit dem Desinfektionsspray rummachen muss, weiß ich jetzt nicht. Und dann muss man natürlich jetzt gucken, wenn so eine Tastatur oder ein Telefonhörer die ganze Nacht da rumstehen, in einer trockenen Umgebung, trockene Oberfläche, da haben die Viren nicht lange Bestand. Also da gehen die irgendwann, die zerfallen dann, die werden inaktiv, weil die halt eben eine feuchte Umgebung brauchen. Und wie gesagt, trockene Oberflächen, die sind dem nicht zuträglich. Da können die sich nicht lange halten.
In Büros gibt es jetzt heutzutage immer noch die Leute, die nicht digital argumentieren, sondern ich bekomme immer noch Papiere zum Abzeichnen reingereicht, ich bekomme irgendwelche Bücher, Glanzzeitschriften. Muss ich die jetzt auch alle, jetzt habe ich ja gelernt, ich kann das auch mit meinem ökologisch gesehen vernünftig, mit meinem waschbaren Tuch, mit ein bisschen Seife drauf, kann ich das machen. Ist also die beste Lösung. Ich habe neben mir so einen kleinen Wassertopf, da ist also meine Seifenlösung drin und jede Zeitschrift, die reinkommt, jedes Dokument, auch wenn es vielleicht ein bisschen verschmiert, gehe ich also jetzt mit meinem wiederverwertbaren Tuch rüber und ordentlich mal abwischen. Also Stichwort Papier.
Ja, Papier ist ja an sich erstmal, also ich rede jetzt mal vom unbeschichteten Papier. Das ist ja, das nimmt ja Feuchtigkeit quasi sofort auf. Da haben Viren ganz schlechte Karten, weil wie gesagt, die brauchen eine gewisse Feuchtigkeit, um überleben zu können. Beim beschichteten Papier ist das schon wieder was anders. Das würde ich vielleicht erstmal eine Zeit lang liegen lassen, bevor ich es anfasse, damit es nicht zu einer Schmierinfektion kommen kann. Wenn ich da auf Nummer sicher gehen kann, je nachdem, wie es beschichtet ist, kann ich vielleicht auch sogar mal eben kurz feucht drüber wischen. Also das geht dann auch. Aber wie gesagt, das reine Papier, so was man zum Drucken nimmt, das ist sowas von trocken. Oder Kopierpapier, da haben die Viren nicht lange Spaß drauf. Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen.
Also im Zweifelsfalle reißen wir bei Hochglanzzeitschriften und dem Journalist jetzt einfach dann, wenn er einmal durch Hände gegangen ist, einfach mal die Titelseite
Mal
ab.
liegen lassen.
Oder lassen es liegen und lesen es erst
Genau.
am nächsten Tag. Okay,
Genau.
das ist dann schon mal eine Lösung. Jetzt habe ich noch mal eine Frage, damit wir noch ein bisschen wieder die Teilnehmer einbinden. Hätte ich jetzt gern noch mal die Frage, nachdem wir jetzt hier so viel Sorgen gehabt haben, wie sehen das eigentlich die Teilnehmer? Haben Sie überhaupt die Sorge, die wir jetzt hier so geäußert haben? Und bitte einfach mal hier abzustimmen. Anonym, ich sehe nicht, wer das ist, damit wir überhaupt sehen, ob es überhaupt die Sorge gibt. Und 41% haben gewählt, 45% haben gewählt und wir machen das auch gleich zu, keine Sorge. Na, doch, 70% erreichen wir, wunderbar. 73% haben gewählt und ja, jetzt nach 30 Sekunden machen wir das auch wieder zu, damit das nicht zu lange dauert. 73% haben gewählt, wunderbar. Und ich schließe die Umfrage. So, alle können es sehen, nee, übertragen. So, das heißt, wir haben hier doch nur 25% sind unerschrocken, der Rest nicht. Und also insofern ist die Diskussion schon wichtig gewesen, auch wenn wir beide jetzt zwischendurch mal das Gefühl hatten, vielleicht reden wir hier jetzt doch ein bisschen über Dinge, die zu weit gehen. Ich hätte aber noch eine weitere Frage. Und zwar, wir möchten ja auch wissen, wie die Leute überhaupt derzeit krankenversichert sind, weil das ja auch für den Gesundheitsschutz eine Rolle spielen kann. Und ich würde einfach mal wissen, wo Sie, wir wollen einfach mal sehen, wo sind Sie denn derzeit versichert? Und zwar in den Optionen. Sie sind in der KSK und dort gesetzlich krankenversichert oder Sie sind in der KSK und dort privat krankenversichert. Sie sind über die Rundfunkanstalt oder einen Verlag sowie ein Arbeitnehmer versichert. Jetzt ist es nicht so wichtig, ob es gesetzlich oder privat ist. Sie sind freiwillig gesetzlich versichert. Die gibt es auch. So, und da haben wir jetzt schon mal 64% gewählt. Ich würde mir wünschen, dass wir noch auf 70% ungefähr kommen. Wir haben so ungefähr ein Viertel, das möchte aus verschiedenen Gründen. Also wie gesagt, ich kann nicht sehen, wie Sie abstimmen. Es ist gar nicht so geheim. Genau, 73% haben wieder gewählt. Das ist, glaube ich, hier der, diesmal sogar mehr, 77%. Dankeschön. Sogar jetzt 82%. Ganz tolle Teilnahme an dieser Umfrage. Klasse. Und ich schließe das mal wieder, damit wir auch vorankommen. Und übertrage das nochmal, sehen. Also, wir haben 79% in der KSK und gesetzlich drin, 5% privat krankenversichert, 5% sind auch über die Rundfunkanstalt dabei und 11% auch freiwillig gesetzlich versichert. So, und da kommt nämlich dann die Frage, und die frage ich auch nochmal, bitte jetzt nicht genervt sein, aber das ist immer sehr wichtig. Haben Sie eigentlich Anspruch auf Krankengeld? Und zwar, wie Sie wissen ja, also wer KSK ist und jetzt nicht ab der 7. Woche ist, der braucht sich nicht zu beteiligen, denn das wissen wir ja schon. 79% haben, wenn Sie gesetzlich in der KSK sind, haben Sie in jedem Fall ab der 7. Woche Krankengeld. Aber wer hat denn schon ab der 3. Woche? Wenn Sie das hier einfach mal angeben, also nur diejenigen, die ab der 7. Woche sind, müssen sich nicht beteiligen. Dann die Frage, wer privates Krankengeld hat. Wer über die Rundfunkanstalt seine 6 Wochen hat und wer als freiwillig gesetzlich Versicherter ebenfalls Krankengeldanspruch hat. Und wir haben jetzt eine relativ geringe Beteiligung, was relativ klar ist, weil 79% der Teilnehmer ja bereits, ich hatte jetzt leider keine weitere Option, das hätte ich jetzt auch nochmal abfragen können, ab der 7. Woche hat. Das heißt, wir werden nur eine relativ kleine Beteiligung haben, aber von denen werden wir es zumindest erfahren. Also ich tippe jetzt darauf, dass niemand von den hier gesetzlich Versicherten in der KSK die 3. Woche schon versichert hat, sondern die bekommen alle Krankengeld erst ab der 7. Woche. Ja, ich glaube, wir sind damit auch durch und ich zeige das jetzt mal. Also die Wahlbeteiligung ist hier an dieser Stelle sehr gering, weil es ging ja hier um Sonderversicherungstatbestände. Von den Leuten, die sich beteiligt haben, haben die Privatversicherten, haben ein größerer Teil private Krankentagegeld versichert. Die Leute, die freiwillig gesetzlich versichert sind, haben offenbar auch eine Krankentagegeldversicherung. Und bei den Rundfunkanstalten, klar, die sind dort drüber versichert. Okay, ich blende das jetzt mal aus. Jetzt zur Frage, und zwar, Herr Schwarz, wir sehen also, dass hier einige Leute Krankengeldansprüche haben. Viele erst ab der 7. Woche. Man kann bei der KSK das ab der 3. Woche vorversichern oder man kann es auch natürlich privat auch früher machen. Jetzt so ein Virus, der ist doch harmlos für die meisten von uns. Wir sind doch alle sportlich und alle unter 70. Und wenn man krank wird, kriegt man hier so ein bisschen Kopfschmerzen und Schnupfen. Und wer tough ist, kriegt das auch, kann auch gleich weiterarbeiten. Und da sind doch eigentlich jetzt zu sagen, jetzt versichere ich auf 3 Wochen vor. Was man ja machen kann für so ungefähr 10 bis 20 € extra im Monat, formlos bei seiner Krankenkasse beantragen. Wäre das jetzt übertrieben zu sagen, das mache ich jetzt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich vielleicht doch mehr als 3 Wochen lang krank bin, sehr unwahrscheinlich oder ist das vielleicht doch ein Risiko?
Ja, das muss natürlich auch wieder jeder für sich selbst entscheiden, was er da macht. Wichtig zu wissen ist, wenn ich jetzt krankgeschrieben werde und es wird eine Quarantäne angeordnet, weil ich mich infiziert habe, dann kann ich eine Entschädigung beantragen als Freiberufler. Hier in Nordrhein-Westfalen läuft das über die Landschaftsverbände Westfalen-Lippe und Rheinland. Wir sind ja hier in zwei Landesteile geteilt, einmal Westfalen und einmal das Rheinland. Da muss ich mich an die Landschaftsverbände wenden und bekomme dann über die Zeit, die ich in Quarantäne war, was in der Regel 14 Tage sind, eine Entschädigung. Das heißt, Ja, das muss dann natürlich jeder selbst entscheiden, ob er dann für sich darüber hinaus noch irgendwie was abschließen möchte. Also das ist bei einem Krankheitsgeschehen, was über das Infektionsschutzgesetz läuft, ist das klar geregelt. Wie gesagt, da steht einem eine Entschädigung zu, weil es ja dann quasi eine gesetzlich angeordnete Quarantäne ist, der ich mich nicht entziehen kann.
Also Sie würden das Risiko also jetzt sagen, es ist jetzt nicht davon auszugehen, dass größere Teile jetzt mehr als, also Stichwort zum Beispiel Lungenschäden oder so, oder dass man da jetzt das Risiko von vor 7 Wochen unbedingt, das 6 Wochen Risiko extra nochmal versichern muss.
Ja, also ich bin jetzt dahingehend kein Versicherungsexperte, kein Krankenversicherungsexperte. Also wie gesagt, das muss natürlich dann jeder selber entscheiden, inwieweit er sich da absichert. Aber wie gesagt, wenn jetzt durch das Krankheitsgeschehen rund um das Infektionsgeschehen, rund um das neue Coronavirus eine Quarantäne verhängt wird, weil ich halt eben infektiös bin und das meinetwegen jetzt auch 3 Wochen dauert, dann bekomme ich während dieser ganzen Zeit eine Entschädigung.
Ich schaue noch mal hier in den Chat rein. Hier kommt noch die Frage, auch aus dem Chat. Was ist deine Einschätzung oder was ist Ihre Einschätzung, wie lange dieser Ausnahmezustand herrscht oder auch aus medizinischer Sicht herrschen muss? Es gibt ja jetzt schon die Debatte darüber, dass einige sagen, jetzt reicht es auch langsam mal gut. Man kann nicht die ganze Gesellschaft den Medizinern und Medizinerinnen opfern, den Virologen. Der Virologe wird ja so langsam, so die Leute fangen an, gestern fanden sie ihn noch gut, so langsam zu einer unangenehmen Figur, die einem am Geld verdienen und vor allen Dingen auch das ganze Land in den Abgrund treibt. Was würden Sie denn jetzt, sind Sie natürlich Mediziner, sind zwar Journalist, aber auch Mediziner ist natürlich eine schwierige Rolle. Sie dürfen also Ihre Meinung sagen. Ich glaube, das ist besser, wenn ich jetzt sage, Sie dürfen Ihre Meinung sagen. Sagen Sie, Sie können das verstehen, dass Leute sagen, es muss jetzt aber nach den 3 Wochen jetzt auch mal Schluss sein und dann muss man mit dem Restrisiko leben. Oder sagen Sie als Mediziner jetzt, sage ich mal so, sagen Sie, es wird sich mehr ändern müssen.
Nee, ich habe da jetzt eine einzige Meinung, die ich da auch gerne vertrete. Natürlich kann ich die Menschen verstehen, die jetzt sagen, mein Gott, mir geht das alles auf den Kranz und ich will wieder ganz normal arbeiten, ich will wieder ganz normal leben, das soll alles so weitergehen. Selbstverständlich, das kann ich voll und ganz nachvollziehen. Mir gefällt das natürlich so auch nicht. Auch ich habe natürlich Einnahmeausfälle, keine Frage. Das ist alles, das ist mehr als verständlich, keine Frage. Man muss allerdings auch sehen, was passiert denn jetzt, wenn wir das alles vorzeitig aufheben? Der Grund, weshalb wir das machen, ist ja, dass wir halt eben die Risikogruppe schützen wollen. Das sind also Menschen, vor allen Dingen betagte Menschen und Menschen, die ja Vorerkrankungen haben, chronisch Kranke zum Beispiel. Die wollen wir schützen und wir wollen versuchen, dass sich das Krankheitsgeschehen verlangsamt. Das ist deswegen notwendig, weil wenn sich das Virus jetzt einfach so ausbreitet, dann werden so viele Menschen unser Gesundheitssystem in Anspruch nehmen, dass es völlig überfordert wäre, dass es ja, dass die Versorgung dann quasi zusammenbricht, weil dann in kurzer Zeit zum Beispiel so viele Intensivbehandlungsplätze in den Krankenhäusern nötig wären, die wir einfach nicht haben. Und ich meine, wir wollen jetzt auch nicht unbedingt italienische Verhältnisse haben. Also ich habe das aus Italien, aus einer guten Quelle gehört, wenn man da halt eben krank wird und bekommt halt eben eine schwere Lungenentzündung und wie gesagt, wenn man auf die Intensivstation muss mit einer Lungenentzündung, das ist wirklich heftig. Die eine Lungenentzündung kriegen, die kriegen auch wirklich eine schwere Lungenentzündung, werden dann beatmungspflichtig. Und in Italien wird das so gehandhabt, da kommen sie dann für 7 Tage an die Beatmung und werden 7 Tage künstlich beatmet. Nach 7 Tagen kommt man ab und dann wird der Patient sich selbst überlassen. Entweder kommt er durch oder er stirbt. Weil dann schon wieder die Nächsten das Beatmungsgerät brauchen. Das ist eine Situation, die möchte man hier in Deutschland nicht haben. Gut, jetzt muss man natürlich sagen, im Gegensatz zu Italien oder auch Spanien, wo ja auch eine sehr hohe Todesrate derzeit ist, haben wir natürlich hier wesentlich mehr Intensivbehandlungsplätze. Jetzt schon, wir sind dabei, weitere aufzubauen, sicherheitshalber. Vielleicht brauchen wir sie gar nicht, vielleicht brauchen wir sie aber. Und damit man diese Zeit hat, diese Sachen aufzubauen, weil weil die Krankenhäuser haben jetzt auch nicht unbegrenzt Beatmungsgeräte in der Ecke stehen. Ich kenne jetzt viele Krankenhäuser, die haben zusätzliche Beatmungsgeräte bestellt. Die müssen auch erstmal geliefert werden. Das ist ja alles gar nicht so einfach. Und man braucht einfach Zeit. Man braucht wirklich Zeit. Und deswegen müssen wir im Moment alles daran setzen, die Ausbreitung dieser Infektion, das ganze Infektionsgeschehen zu verlangsamen, damit unser Gesundheitssystem leistungsfähig bleibt und wir den Menschen überhaupt helfen können. Sonst haben wir irgendwann da wirklich ein Problem und haben dann hier italienische oder spanische Verhältnisse. Und dann muss man sich natürlich fragen, ob man das möchte. Deswegen, mir passt das natürlich auch nicht, aber ja, man muss halt eben diese Maßnahmen zurzeit erstmal hinnehmen. Wie lange sie gehen werden, das kann im Moment keiner vorhersagen. Ich kenne Modellrechnungen hier für Dortmund, wo ich lebe, die besagen, dass das Infektionsgeschehen Ende April auf seinem Zenit sein wird. Ab da können dann die Infektionszahlen wieder runtergehen. Man wird gucken, ob das so bleibt und wie lange wir das auch durchhalten, überhaupt hier in Deutschland wirtschaftlich durchhalten, das Leben quasi so lange anzuhalten.
Jetzt die Frage, wir haben ja auch viele junge und gerade viele junge Mitglieder im DJV drin. Kann man jetzt eigentlich sagen, mit Blick auf das Infektionsgeschehen, naja gut, dann sagen wir allen unseren Kollegen, die über 60 sind, ihr dürft jetzt nicht mehr arbeiten, da muss sich die Politik was ausdenken. Aber wer jünger ist, da habe ich jetzt auch gehört, Leute mit Vorerkrankungen, Leute, die vielleicht Raucher auch nicht und Leute, die übergewichtig sind, auch nicht. Und dann war noch irgendwas Seltsames mit Leistungssportlern, war jetzt aber auch seltsam, da hat es wohl auch Fälle gegeben. Also sollen wir sagen, Leistungssportler, die vielleicht ihre Lungen ein bisschen zu viel beim Sport beansprucht haben, dicke Leute, Raucher und Alte, alle anderen dürfen raus in 2, 3 Wochen oder auch jetzt schon. Oder ist das ein bisschen zu flapsig, ist das naiv? Sind alle im Grunde gefährdet?
Ja, ich glaube, das ist ein bisschen zu naiv gedacht. Man muss natürlich sehen, wenn Sie sich zum Beispiel Kinder ansehen, Kinder erkranken so gut wie gar nicht. Die können aber den Keim in sich tragen und können den weiter verbreiten. Ich kann natürlich jetzt sagen, okay, die Risiko oder alle, die ich für eine Risikogruppe halte, die bleiben zu Hause. Aber da haben Sie dann das nächste Problem, wie wollen Sie das dann wieder kontrollieren? Es gab zum Beispiel hier am Sonntag die schizophrene Situation. Da haben sich hier gegenüber ist so ein Wirtschaftsweg. Ich wohne hier sehr ländlich in Dortmund, ist ein Wirtschaftsweg. Da haben sich mehrere Familien mit Kindern getroffen. Irgendwie 12, 14 Leute auf einen Haufen. Das war in der letzten Woche in Dortmund schon verboten. Das durfte nicht mehr sein. Mehr als 4 Leute, die jetzt nicht zusammenleben, durften sich da nicht mehr versammeln. Da habe ich jetzt auch gedacht, ja, was machst du denn jetzt da? Ja, habe natürlich gar nichts gemacht, weil in ein paar Minuten waren die dann ein paar hundert Meter weitergegangen auf Wittener Stadtgebiet. Da gab es diese Allgemeinverfügung nicht und damit haben die was völlig Legales gemacht. Also das wird sehr schwierig sein, das zu kontrollieren und das dann einzuhalten. Da sehe ich ein ganz einfaches, praktikables Problem. Ich glaube, so wie wir das jetzt haben, lässt es sich relativ einfach umsetzen und auch relativ einfach kontrollieren. Wir müssen jetzt einfach gucken, dass wir das Virusgeschehen ausbremsen.
Ich hätte noch mal eine Frage an die Teilnehmer, weil man ja auch die Teilnehmer übrigens, sie können über das Fragemodul wirklich Fragen stellen. Der Thomas Schwarz, heute für uns dabei, freier Journalist und Mediziner, approbierter Arzt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, im formalistischen Deutsch des deutschen Gesundheitswesens. Das hört sich ganz spannend an, Approbation, ein kompliziertes Wort, aber heißt wohl, dass man eben als Arzt arbeiten darf. Und der ist heute hier, noch hier, und Sie können die Fragen stellen. Denken Sie daran, vielleicht ab nächster Woche ist er schon zwangsrekrutiert im deutschen Gesundheitswesen. Aber ich habe auch eine Frage an die Teilnehmer und da können wir auch nochmal darüber reden, ob Sie da was drüber gehört haben, auch wenn Sie gar nicht wissen von Ihrem Glück, dass ich die Frage stellen werde. Und zwar an die Teilnehmer, sind Sie eigentlich in einer Berufsgenossenschaft versichert? Und zwar nein, ja, freiwillig in der Verwaltungsberufsgenossenschaft, ja, in der Berufsgenossenschaft ETM oder derjenigen, die mittlerweile aufgesaugt hat, die vereinigt sich immer mit anderen, immer mehr. In einer anderen BG oder über die Rundfunkanstalt wohlversichert. Ich schreibe dahin wohl, denn alle, die sozial versichert sind, über die Rundfunkanstalt oder den Verlag, sind zumindest bei den Aufträgen, für die sie anschließend sozial versichert werden, über die Rundfunkanstalt versichert. Man sieht aber auch, dass die das möglicherweise gar nicht wissen, weil eben hatten wir noch ungefähr 10% dabei, die an der Rundfunkanstalt versichert arbeiten, aber denen ist gar nicht klar, dass sie über die Berufsgenossenschaft bei solchen, das wissen ja auch viele Redakteure in Deutschland nicht. Und jetzt sagen wir, 69% sind nicht drin, 71% sind nicht drin. Ich zeige das jetzt mal, ich schließe die Umfrage. 70% haben gewählt, wir haben also auch eine große Grauzone, sage ich jetzt mal. Ich fürchte, da sieht es ähnlich aus, ich übertrage es mal. Also 71% der Kollegen sagen, sie sind in keiner Berufsgenossenschaft, 7% sind freiwillig in der Verwaltungsberufsgenossenschaft, 21% sind in der Berufsgenossenschaft ETM. Und die Rundfunker, die natürlich darüber auch versichert sind, die wissen es nicht und haben es nicht angekreuzt, was interessant ist. Viele Redakteure wissen es ja in Deutschland auch nicht, dass sie automatisch und viele andere Angestellte, sie automatisch in der Berufsgenossenschaft sind. Die Berufsgenossenschaft zahlt ja bei Arbeitsunfällen und damit auch bei beruflichen Infektionen. Jetzt hat man aber früher gesagt, das macht doch keinen, also für Arbeitsunfälle ist klar, da kann man ja nachweisen, man war bei der Arbeit und wenn man mit dem Hubschrauber abstürzt, auch, also jetzt nicht wunderbar, aber wir haben also Mitglieder, die haben dann auch Geld von der Berufsgenossenschaft bekommen. Da war nie die Frage, das gezahlt wird. Es ging immer nur die Frage, wenn es einen Rechtsstreit gab, wie viel, weil man als Freier hat man ja kein festes Einkommen oder nicht so. Das heißt, es ist dann immer die Frage, wie viel bekommt man. Bei der Infektion, wir hatten mal ein Mitglied, die hat Borreliose oder so ähnlich heißt das, ne? Borreliose oder so.
Borreliose,
Genau, die
Borreliose.
wissen Bescheid. Ich habe das zum Glück noch nicht gehabt, deswegen weiß ich nicht, wie das ist. Ich habe es nur von ihr gehört. Und dann hat die Berufsgenossenschaft gesagt, also sie sagt, das habe ich bei der Recherche bekommen. Aber ich, dann hat die Berufsgenossenschaft gesagt, ja, das kannst du auch in der Freizeit bekommen. Und sie hat gesagt, nee, das habe ich aber bei einer Recherche. Das war halt das Rechtsproblem. Jetzt ist es natürlich so, wenn ich jetzt hier beruflich unterwegs bin und mich, also jetzt ganz eindeutig, es hat sich ja neulich wohl der Intendant einer Rundfunkanstalt bei einem Gespräch mit einem Bundestagsabgeordneten infiziert. Und kann man jetzt vielleicht sagen, naja, wenn ich mich jetzt bei der Arbeit infiziere, ist es vielleicht wahrscheinlicher, dass das herauskommt, durch wen, weil zurzeit die Behörden dem noch einigermaßen, also normalerweise kann ich das, habe ich ja gar nicht selber die Zeit, das herauszufinden, durch wen ich das bekommen habe. Kann ich derzeit noch sagen, dass da relativ viel noch versucht wird, herauszufinden für mich, sodass ich vielleicht eine gute Chance habe, in diesem Fall mal zu zeigen, dass meine Infektion durch die Arbeit entstanden ist. Wie würden Sie das sehen?
Ja, das auf jeden Fall. Das klappt in diesem Fall sehr gut. Das ist ja eine meldepflichtige Erkrankung und das Gesundheitsamt schaltet sich da ja auch sofort ein, macht eine Umgebungsuntersuchung. Das heißt, beim positiven Testergebnis wird natürlich die Person sofort kontaktiert und gefragt, mit welchen Personen sie zu dem fraglichen Zeitpunkt Kontakt hatte. Diese Personen werden dann ebenfalls untersucht und benachrichtigt und dann auch untersucht. Das nennt man dann Umgebungsuntersuchung. Und damit lässt sich dann natürlich eine Infektionskette zurückverfolgen. Ist übrigens jetzt im Corona-Geschehen halt eben sehr wichtig. Solange wie man diese Infektionsketten zurückverfolgen kann, dann ist eine Infektionsgeschehen auch noch kontrollierbar. Anders ist das, wenn Sie eine Infektionskette haben. Ja, wir hatten jetzt mal einen Fall hier in Dortmund, einer Frau, die konnte nicht angeben, wann und wo und wie sie sich angesteckt hat. In dem Moment wird es schwierig, weil dann ist in der Regel der Zeitpunkt gekommen, wo sich so ein Erreger wirklich vollkommen unkontrolliert und auch unkontrollierbar irgendwo ausbreitet. Aber im Sinne von diesem Coronavirus oder überhaupt allen Infektionskrankheiten, wo halt eben sehr akribisch eine Umgebungsuntersuchung gemacht wird, um die Ausbreitung zu verhindern. Ein anderer Erreger ist zum Beispiel das Mycobacterium Tuberculosis. Der Tuberkuloseerreger. Da ist ein Gesundheitsamt auch sehr hinterher, in Sachen Umgebungsuntersuchung und die Infektionsquelle zu finden. Da war ich übrigens auch schon häufiger bei so mancher Untersuchung, weil ich dann durch einen Patientenkontakt mit dem Erreger in Kontakt gekommen bin und da hat sich dann auch das Gesundheitsamt eingeschaltet, beziehungsweise der Betriebsarzt und ich musste dann auch die entsprechenden Untersuchungen durchlaufen und dann auch angeben, mit wem ich noch Kontakt hatte. Da hat man dann in diesen Fällen wirklich gute Chancen, dass man das dann als Arbeitskrankheit oder Berufskrankheit anerkannt bekommt.
Jetzt ist es natürlich so, also wenn ich jetzt auf eine Recherche geschickt werde, zum Beispiel zu einem Bundestagsabgeordneten, ich infiziere mich, jetzt wird auch ganz klar festgestellt durch die Stellen, dass das die Kette war, dann wäre das ja ein Arbeitsunfall zu den Leistungen der VBG, die ja auch sehr gut sind. Also wenn jetzt der schlimme Fall eintreten würde, was wir jetzt natürlich nicht hoffen wollen, dass aber ein Mitglied auch tatsächlich oder ein Journalist, eine Journalistin auch verstirbt, dann gibt es natürlich hervorragende oder vergleichsweise hervorragende Hinterbliebenenrente, also zusätzlich zu der Hinterbliebenenrente der Rentenversicherung. Da gibt es auch einen Deckel natürlich. Man bekommt nicht mehr als, also die Kinder bekommen nicht mehr oder die Witwe, der Witwer, als vorher verdient wurde, aber insgesamt wirklich ein hervorragendes Niveau. Aber es gibt auch noch immer den Hinweis von den Mitgliedern, die sagen, ich weiß nicht, ob Sie dazu Erfahrung haben, wir haben es ja hier nicht jetzt vorbesprochen. Es gibt auch immer mal das Argument, naja, die BGen haben einerseits, habe ich mal gesehen, jedenfalls in Krankenhäusern eigene Trakte, jedenfalls in einigen Krankenhäusern, die haben auch eigene Reha-Heime. Kann man irgendwie sagen, wenn ich in der Obhut der VBG bin, wenn ich in dem Moment, wo ich eingeliefert werde, sage, das ist bei der Arbeit passiert, aus Ihrer Sicht als Arzt, haben Sie das mal gehört, dass man da irgendwie besser dran ist oder ist das nur ein Gerücht?
Naja, also mir ist das noch nicht zu Ohren gekommen. Was natürlich, wo Sie dann natürlich ganz klar hin müssen, ist zu einem sogenannten D-Arzt, ein Durchgangsarzt. Das sind halt eben Ärzte, die halt eben für die Berufsgenossenschaft arbeiten oder der Berufsgenossenschaft unterstellt sind, die dann halt eben einen entsprechenden BG-Bericht, also einen berufsgenossenschaftlichen Bericht erstellen müssen. Es gibt natürlich auch BG-Kliniken, also eigene Krankenhäuser, die Berufsgenossenschaften betreiben und wie Sie gerade auch schon gesagt haben, Reha-Kliniken. Dass man da jetzt unbedingt besser gestellt ist, das weiß ich nicht. Also wenn ich an so manche BG-Klinik denke, die erscheint mir nach außen jetzt auch erstmal geführt wie ein ganz normales Krankenhaus und die Patienten, die da sind, ja, die werden eigentlich auch behandelt wie in jedem anderen Krankenhaus auch. Also, dass man da jetzt große Unterschiede im Sinne einer besseren Behandlung bekommt, das weiß ich nicht. Also, es entzieht sich jetzt auch meiner Kenntnis.
Gut, also das wäre eher dann ein urbaner Mythos vielleicht oder vielleicht etwas, was die BGen vielleicht selber mal gerne verbreiten zu ihren Vorteilen. Was wir auf jeden Fall wissen, es gibt hervorragende Zusatzunfallgelder. Es gibt auch, wenn Sie ins Krankenhaus kommen, wegen einer solchen Arbeitsunfallinfektion, in dem Fall gibt es im Regelfalle, wenn Sie dort versichert sind, entweder über einen Arbeitgeber der Rundfunkanstalt oder eben aufgrund freiwilliger Versicherung, dann bekommen Sie im Regelfalle ab dem ersten Tag im Krankenhaus, nur bei Krankenhausaufnahme auch Unfallgeld, was natürlich, jetzt können Sie sagen, ja, aber wir bekommen doch auch das Infektionsschutzgeld. Kann ja, muss man immer abwägen, was da vorteilhaft ist. In jedem Fall ist das auch noch ein Argument in bestimmten Zusammenhängen. Und man hat ja nicht nur Infektionen, diese ganzen Berufsgenossenschaften sind ja auch für andere Arbeitsunfälle sinnvoll und leisten dort. Sagen Sie jetzt mal, da sind Sie natürlich als Mediziner, jetzt sind Sie kein Versicherungsexperte, sagen Sie, Thema Arbeitsunfall kommt ja nicht so oft vor, muss man nicht unbedingt haben, also 71% der Fällen haben es nicht. Würden Sie vom Bauchgefühl sagen, naja, 250 € im Jahr halten Sie schon, also man kann glaube ich auch weniger zahlen, je nach BG. Sollte man schon haben, einfach Bauchgefühl. Sie sind ja kein Versicherungsexperte.
Also schaden kann es nicht, klar. Sollte man haben. Warum? Ja. Also würde ich, ja.
In der jetzigen Situation, also ich muss jetzt mal so auch sagen, wie ist denn Ihre Einschätzung? Also dieses Virus, man hört ja so viel, jetzt habe ich aber auch gelesen, vor 2 Jahren sind ja bei der Grippe viel mehr Leute gestorben. Ist dieses Virus, kann man, also das sind ja vielleicht immer nur die anderen, die es trifft, oder muss man sagen, es ist jetzt doch sehr aggressiv, die Wahrscheinlichkeit, dass man das bekommt, ist höher als, sage ich jetzt mal, bei der Malaria.
Ja, die Wahrscheinlichkeit ist auf jeden Fall höher, dass man das bekommt. Das Virus ist sehr ansteckend, wenngleich die Erkrankungen selber in der Regel halt milde ablaufen. Also betroffen sind ja schwere Verläufe, haben wir vor allen Dingen bei betagten Menschen und Menschen, die halt eben Vorerkrankungen haben. Junge Menschen natürlich auch, wenn sie Vorerkrankungen haben oder immunsupprimiert sind im Rahmen einer, was weiß ich, Onkologie. onkologischen Erkrankung oder einer Transplantation. Das ist natürlich dann ein Risiko. Ansonsten, wie gesagt, das Virus ist erheblich ansteckender als die Coronaviren, die wir bisher hatten. MERS und SARS zum Beispiel, die waren nicht so ansteckend. Da ist natürlich jetzt hier bei diesem Coronavirus SARS-CoV-2, wie es ja heißt, in der genauen medizinischen Bezeichnung, da ist deutlich mehr Vorsicht geboten. Ja.
Hier kommt jetzt noch eine Frage, das ist halt jetzt eher versicherungsrechtliche Natur. Ich weiß nicht, ob Sie was dazu sagen können. Ich werde auch mal selber was zu sagen. Hier kommt die Frage, wie verhält es sich denn mit den Berufsgenossenschaften, wenn man sich jetzt im Homeoffice ansteckt, weil man dort zum Beispiel durch Haushaltsangehörige angesteckt wird? Ich glaube, das ist immer, da gibt es ziemlich viele Rechtsstreitigkeiten.
Ja.
Also man ist, glaube ich, im Homeoffice an sich versichert, aber man muss natürlich nachweisen, dass man jetzt nicht gerade beim Tanzen auf dem Tisch sich angesteckt hat. Ne? Das ist, glaube ich,
genau, das ist, glaube ich, im Homeoffice eine ganz schwierige Sache, weil da den Nachweis zu erbringen, halte ich für schwierig, dass man da jetzt nicht vielleicht doch gerade am Herd gestanden hat und von dem Kind angesprochen wurde. Ja, da ist man einfach, da wird der Nachweis einfach schwieriger zu führen sein, als wenn ich jetzt definitiv bei der Arbeit war oder draußen beim Interview und habe da mit dem Politiker gesprochen, wo sich dann auf einmal rausstellte, oh, der hat es ja gehabt und dann habe ich es plötzlich auch. Und die Infektionskette ist ganz klar nachweisbar. Das ist im Homeoffice sicherlich schwieriger. Ja, gebe ich Ihnen recht.
Also würde das heißen, jetzt wer nur im Homeoffice arbeitet, der kann sich vielleicht sagen, naja, weil das eben schwer recherchierbar und beweisbar ist, gerade bei so einer Infektion, deswegen würde man sich jetzt vielleicht nicht versichern. Allerdings sind ja die meisten von uns auch beruflich unterwegs. Sie müssen ja auch beruflich, zum Beispiel wenn Sie irgendwann dann doch mal zum Briefkasten gehen oder was Berufliches einkaufen, das wird ja auch nicht ausbleiben, dass Sie was kaufen müssen für den Beruf. Und dann wäre es ja wieder ein Arbeitsunfall. Und auf jeden Fall, wir hatten ja ungefähr 50% der Teilnehmer hier heute, die gesagt haben, wir werden auch mal nicht im Homeoffice arbeiten und für die wäre das auf jeden Fall sinnvoll. Deswegen ist ja sogar bei den Fotojournalisten ist das ja sogar Pflicht, auch wenn man das nicht nachzahlen muss. Aber man muss das nur nachzahlen, wenn man auch eigene Angestellte hat, wenn man sich jetzt zum ersten Mal meldet und seit Jahren sich hätte melden müssen, man hat aber keine Angestellten, dann gibt es auch keine Nachzahlungspflicht. Das heißt, es ist weil eben Fotografen verunfallen, leider viel häufiger bei Hubschrauberabstürzen und anderen Dingen, da ist es sogar Pflicht. In den anderen Bereichen ist es freiwillig, natürlich auch deswegen, weil man sich zu Hause entweder weniger oft beruflich verunfallt oder weil man es eben auch nicht nachweisen kann. Hier auch der Hinweis von einem Teilnehmer, der sagt, aus dem Bekanntenkreis gibt es Erfahrung, dass die Gesundheitsämter mit diesen Umgebungsrecherchen überfordert sind. Das heißt, ja, es ist halt wirklich dann wahrscheinlich nur sinnvoll für die Leute, die draußen unterwegs sind, zu Termin gehen und wo sich danach herausstellt, die Kontaktperson war tatsächlich infiziert. Stichwort Politikerinterviews und so weiter.
Genau. Das ist völlig richtig. Da sprechen wir jetzt ein gesundheitspolitisches Problem an. Da kenne ich auch schon verschiedene Ärztekammern, mit denen ich jetzt in den vergangenen Tagen gesprochen habe, die gesagt haben, ja, das Problem werden wir angehen, das werden wir angehen müssen, weil in den vergangenen Jahren der öffentliche Gesundheitsdienst zusammengespart wurde. Kommunen hatten kein Geld und dann wurde halt eben geguckt, welche Stellen kann man einsparen. Und ja, Sie können im Schnitt sagen, jede dritte Arztstelle zum Beispiel ist im öffentlichen Gesundheitsdienst dem Rotstift zum Opfer gefallen. Da wird man dran gehen müssen, keine Frage, weil gleichzeitig der öffentliche Gesundheitsdienst, also gerade die kommunalen Gesundheitsämter, auch immer mehr Aufgaben aufs Auge gedrückt haben, von denen sich der Bund verabschiedet hat, von denen sich die Länder verabschiedet haben und haben gesagt, naja, das können mal die kommunalen Gesundheitsämter, die können das ja mal richten. Und jetzt kommt auf einmal mal so ein Infektionsgeschehen wie dieses um das neue Coronavirus und da merken wir jetzt auf einmal, was uns das eingebracht hat und alle kommen plötzlich an ihre Grenzen. Da gebe ich dem Kollegen oder der Kollegin, die das geäußert hat, vollkommen recht. Die können jetzt einfach nicht mehr. Da ist einfach irgendwo mal eine Grenze erreicht. Also ich kenne Amtsärzte, die schon die kaum noch schlafen, weil die fast rund um die Uhr im Einsatz sind. Das ist so im Moment.
Ärzte schlafen nicht, es gibt aber auch Journalistinnen und Journalisten, die sehen sich in der jetzigen Situation von so einem Ethos, Berufsethos erfasst und die sagen, wenn einer draußen bleiben muss, dann bin ich das. Ich werde weiter und gerade jetzt fotografieren. Es gibt ja auch interessante Fotografiesituationen, abgesperrte Spielplätze, Überall diese Schilder und Leute, die sich seltsam verhalten, eigentlich sehr spannend journalistisch. Sagen Sie als, Sie sind ja eben, haben ja beides in der Brust, den Mediziner und den Journalisten. Was sagen Sie zu Leuten, die auch jetzt mit so einer Art, ich sag mal, Ethos, Überschuss, sagen, ein Journalist muss immer rausgehen, ich gehe weiterhin zu jedem Termin, ich mache alles, weil das gehört dazu und ich werde natürlich meine Hände waschen und Abstand halten, aber egal, ich gehe überall hin. Einfach Ihre persönliche Meinung, Sie sprechen jetzt ja nicht als DJV-Vertreter, sondern Ihre persönliche Meinung, wie stehen Sie dazu, wenn einer sagt, ich mache alles genauso wie vorher? Also außer Hände, mehr Hände waschen.
Grundsätzlich ist das erstmal die Entscheidung, persönliche Entscheidung jedes Einzelnen, das muss jeder selber wissen. Man muss natürlich auch immer sagen, immer an den Eigenschutz denken. Eigenschutz geht bei allem beruflichen Einsatz, den ich jetzt an den Tag lege, vor. Und zum Eigenschutz gehört halt eben auch und natürlich auch dann zum Schutz meiner Mitmenschen, dass ich halt mir vielleicht überlege, ob ich wirklich jetzt ständig im Einsatz sein muss, Tag und Nacht, oder ob ich mir nicht ausreichend Schlaf gönne. Zum einen, um mein eigenes Immunsystem aufrecht zu erhalten und dass das halt eben entsprechend dann aktiv bleibt und nicht durch zu wenig Schlaf geschädigt wird. Zum anderen aber auch, wenn ich nicht ausreichend schlafe. Ja, und ich komme dann zum Beispiel in die Situation, dass ich am Steuer müde werde, kann ich natürlich einen Unfall verursachen, der durch den ich mich selbst schädigen kann, durch den ich aber auch andere schädigen kann. Und da muss man also wirklich an die Menschen appellieren und sagen, Leute, überlegt euch das, ob ihr das wirklich so machen wollt. Und da finde ich, muss man dann halt immer ein gesundes Mittelmaß finden. Ansonsten, wer jetzt da halt eben rausgehen möchte und diese Bilder fotografieren möchte, da spricht nichts gegen, solange er halt eben die Abstände einhält, sich ordentlich die Hände wäscht. Und wie gesagt, man sollte es natürlich jetzt nicht übertreiben, indem man Tag und Nacht pausenlos auf den Beinen ist. Ich weiß nicht, ob das auch jetzt im Moment Not tut in dieser Situation. Denn ich hatte ja vorhin schon gesagt, wir rechnen ja alle damit, oder wir Mediziner zumindest, dass das Infektionsgeschehen erstmal weitergehen wird und dass wir schräge Situationen, vielleicht sogar noch schrägere Situationen bekommen werden. Das weiß man nicht. Also Sie hatten ja, glaube ich, vorhin mal gefragt, wie lange man das aufrechterhalten sollte oder will. Ich glaube, die jetzige Situation, die müssen wir mal 2 Wochen durchstehen, um überhaupt erstmal zu gucken, wo stehen wir dann überhaupt? Haben die Maßnahmen ausgereicht? Hat sich das Infektionsgeschehen jetzt wirklich verlangsamt? Haben wir bei der Zahl der positiven Tests, der Zahl der Neuerkrankten jetzt ein gewisses Plateau erreicht? Ich glaube, wenn man das dann erreicht hat und sieht, dass man da den Zenit überschritten hat, dann kann man auch das Leben wieder anfahren. Aber im Moment sollte man da den Ball flach halten, und auch da kann ich jedem selber nur dazu raten, es nicht zu übertreiben. Also die Motive habe ich morgen auch noch. Vielleicht dann morgen nicht bei ganz so schönem Wetter, aber auch das soll ja noch bleiben eine Weile. Aber da sollte man doch auch mit den eigenen Kräften und den eigenen Ressourcen haushalten. Das halte ich für ganz wichtig.
Kann ich mich eigentlich, wir sind ja auch in diesem Jahr der Freien, wo man kann darüber diskutieren, muss man das nicht eigentlich absagen, weil es ist ja eigentlich das Anti-Jahr der Freien. Viele Freie haben ihre Arbeit verloren und haben ganz düstere Aussichten. Jetzt sagt der andere vielleicht, nein, man muss es gerade machen. In diesem Jahr der Freien war ja auch das Thema oder ist das Thema, je wie man es nimmt, die Bewegung gewesen. Und natürlich auch die Gesundheit. Besteht jetzt nicht die Gefahr, dass ich mich durch diese ganzen Maßnahmen, also wenn ich mich ständig hier mit Spray desinfiziere, wenn ich mir die Hände ständig wasche, also ich einerseits mein Immunsystem durch das Ganze, durch die ganze Vorsorge und die Latexhandschuhe und weiter beschädige und die Masken, die ich vielleicht trotzdem trage. Und umgekehrt, macht das Laufen Sinn? Muss ich vielleicht jetzt umgekehrt sagen, aber Leistungssportler spucken plötzlich Blut. Ist vielleicht Sport auch gefährlich? Was ist da Ihre auch hier nur persönliche Meinung? Was kann man machen, um das Immunsystem zu stärken in der jetzigen Situation?
Also als Journalist wie auch als Arzt kann ich jetzt nur empfehlen, ja, Immunsystem stärken, gucken, dass man körperlich aktiv bleibt, trotz der Einschränkungen. Man kann ja immer noch alleine joggen gehen. Man kann dann natürlich auch auf Abstand gehen zu anderen Spaziergängern. Man kann auch das mache ich zum Beispiel, dann zu Zeiten rausgehen, wo nicht so viele Menschen draußen sind, um da halt eben der Gefahr ein bisschen vorzubeugen. Ansonsten, was ich gerade schon sagte, auf ausreichend Schlaf achten, so die ganz allgemeinen Maßnahmen, auf eine gesunde Ernährung. Ja, wir erleben jetzt gerade die Hamsterkäufe, aber ehrlich gesagt, wenn ich so in die Geschäfte gehe, okay, Klopapier ist im Moment ein bisschen schwierig, aber Obst und Gemüse kann man irgendwie immer noch kriegen. Also man kann für eine gesunde und ausgewogene Ernährung sorgen. Man kann ja auch rausgehen, wie gesagt, alleine oder mit seinem Lebenspartner, seiner Lebenspartnerin oder anderen in der häuslichen Gemeinschaft darf man sich ja auch draußen aufhalten. Das geht. Das schöne Wetter nutzen und da sind wir ja zum Glück nicht oder noch nicht eingeschränkt. Ich hoffe auch, dass es so bleibt, dass man das machen kann. Ich gehe zum Beispiel jetzt im Moment jeden Tag in meinen Garten und nutze die frei werdende Zeit oder das frei gewordene Zeit durch weggebrochene Termine, um mal wieder hier, ich habe jede Menge Holz hier im Garten zu liegen, um Holz zu hacken. Auch eine willkommene Abwechslung, stärkt die Muskeln, ich komme in Bewegung und bei dem warmen Wetter, bei dem schönen Wetter, sich einer freien Luft, einer frischen Luft aufzuhalten, ist ja auch nicht verkehrt und stärkt ja auch sein eigenes Immunsystem. Also das sollte man schon beibehalten oder jetzt halt eben die frei gewordene Zeit, die man hat durch weggebrochene Termine, dafür nutzen.
Das hört sich sehr optimistisch an. Bei dem Wetter draußen stimmt es auch da ein, aber dieses Wetter draußen kann auch bei vielen Leuten umgekehrt das schwarze Loch erzeugen. Auch die Finanzen, Stichwort, stehe morgens nicht mehr auf. Ich sehe kein Ende, kein Licht am Ende des Tunnels. Ab welchem Zeitpunkt sagen Sie, muss ich oder würden Sie sagen, geh einfach mal, ruf einfach mal ein, ich weiß gar nicht, wer dafür zuständig, Psychologe oder also wen muss ich aufsuchen, wenn ich so dieses schwarze Loch habe? Ich sehe keine Perspektive mehr oder ist das übertrieben? Soll ich dann einfach ein Bier trinken und alles ist gut?
Nein, also der Spaziergang an draußen an der frischen Luft, der kann und die Bewegung können da wirklich mal gut tun. Die können wirklich mal für einen freien Kopf sorgen. Ich sehe mal was anderes, ich komme mal raus, ich kreise nicht immer um mich selbst. Das kann mitunter schon helfen. Also das merke ich ja auch selber. Da ist Bewegung und zudem rufen wir ja gerade jetzt auch im Jahr der Freien, tut da wirklich gut. Und ich glaube, das war dann auch richtig gewählt, das Motto. Einige haben uns ja schon dafür gescholten, haben gesagt, habt ihr so nur alle, wie könnt ihr denn so ein Motto nehmen. Ich glaube, gerade in diesem Jahr ist das Motto nicht zu unterschätzen, man sollte es ernst nehmen. Wenn ich jetzt wirklich nicht mehr rauskomme und ich merke jetzt, also ich schlafe da nachts nicht mehr, ich kriege kaum noch ein Auge zu und das ist nicht nur mal eine Nacht, wo ich mal eine Nacht schlecht schlafe, sondern das zieht sich jetzt über Wochen. Dann kann in der Tat seelische Hilfe notwendig sein. Grundsätzlich ist immer der erste Ansprechpartner der Hausarzt, der einem dann natürlich entsprechend auch weitervermitteln sollte und auch sicherlich weitervermitteln wird, der je nachdem, wie schlimm die Situation und wie dringend die Situation ist, dann natürlich auch über kollegiale Kontakte einem da relativ schnell auch ein Hilfsangebot einrichten kann. Es gibt Online-Hilfsangebote bei bestimmten psychiatrischen Einrichtungen und Kliniken, die man nutzen kann, um mal so ein Risiko oder eine persönliche Einschätzung zu bekommen. Wie ist mein Risikoprofil gerade? Das kann man sicherlich nutzen und dann entsprechende Hilfe dann aufsuchen. Aber wie gesagt, eigentlich sollte der erste Ansprechpartner da immer der Hausarzt sein, der einen dann in die entsprechende fachliche Richtung weitervermittelt.
Kann man sich eigentlich krank schreiben lassen, wenn man also sagt, also wenn das attestiert wird, Depression, oder
Klar.
ist das?
Ja, klar. Bei psychiatrischen Erkrankungen sogar relativ lange. Normalerweise kann der Hausarzt ja bei einer somatischen Erkrankung immer nur eine Woche oder 2 Wochen mal längstens krank schreiben. Gut, wenn sie jetzt natürlich einen Arm gebrochen haben und können da wirklich nicht mehr oder haben beide Arme gebrochen, dann kann man natürlich auch über längere Zeit krank geschrieben werden. Das hängt immer von der Krankheit ab. Aber bei psychiatrischen Erkrankungen geht das mit seelischen Erkrankungen mitunter auch über einen längeren Zeitraum, mitunter auch über Monate, dass man da krank geschrieben wird. Das muss natürlich immer geguckt werden, inwieweit hat man sich seelisch wieder stabilisiert und ist dann nicht doch wieder arbeitsfähig. Aber in der Regel gehen seelische Erkrankungen, wir haben ja darüber auch sehr viele Krankschreibungen in Deutschland und vor allen Dingen auch lange Krankschreibungen. Das sind mitunter sehr, sehr langwierige Geschichten. Ja.
Wir sind jetzt auch, nähern uns hier auch dem Ende des Webinars und ich lade nochmal zum letzten Mal alle Teilnehmer ein, auch nochmal wenn Sie noch was auf dem Herzen haben, diese Fragen ruhig zu stellen, denn wir müssen auch alle natürlich in unsere eigenen sonstigen Themen auch weiter rein. Aber ich habe hier nochmal in dem Zusammenhang die Frage, also wir hatten bereits gesagt, wer solche Probleme hat, der kann sich krank schreiben lassen, der sollte die Hilfe suchen. Kann man auch sagen, ich habe das mal gehört, dass gerade in den publizistischen, künstlerischen Bereichen es keine Schande ist, so ein Burnout-Syndrom in so einer Situation zu haben, sondern vielleicht sogar gerade extrem häufig, oder ist das jetzt auch übertrieben?
Ja, ob man das in unseren Bereichen häufig hat, da bin ich jetzt im Moment überfragt. Da kenne ich im Moment die Datenlage nicht. Aber wenn man solche Symptome hat oder sich ausgebrannt fühlt und man merkt, man dreht sich nur noch um sich selbst, man schläft nachts nicht mehr und das geht jetzt über einen längeren Zeitraum, dann sollte man sich das eingestehen. So offen sollte man dann auch gegenüber sich selbst sein und dann auch wirklich professionelle Hilfe aufsuchen. Das ist in jedem Fall dann ganz, ganz wichtig, ja.
Ja, das ist, glaube ich, eine ganz klare Ansage. Wichtig auch, alle Teilnehmer, geben Sie das ruhig an Kollegen und Kolleginnen weiter, den Rat. Und natürlich auch, suchen Sie Kollegen auf oder es sind ja nicht nur Kollegen, auch Nachbarn und andere Berufstätige im Rahmen Ihrer Arbeit. Wobei ich glaube auch, die Nachfrage, der journalistische Kontakt vorrangig mit Abstand oder per Telefon kann die Leute natürlich auch aufmuntern. Das wäre sicherlich auch so ein Rat. Und damit, ich sehe jetzt auch keine weiteren Fragen mehr zum Thema. Ich glaube, es ist relativ klar geworden, man kann weiter in Redaktionen arbeiten, man soll Abstand halten, man soll sich die Hände waschen, man soll mal durchlüften. Also relativ klare Maßnahmen, die man, glaube ich, auch jeder mehr oder weniger bei sich zu Hause, übrigens natürlich auch das Lüften und vor allen Dingen auch in der Redaktion machen kann. Wenn es weitere Hinweise gibt, dann veröffentlichen wir die natürlich auch auf den DJV-Seiten. Dort haben wir auch Links auf Ratschläge der Berufsgenossenschaften und auch des amerikanischen Committees to Protect Journalists. Da gibt es also auch noch eine Menge nachzulesen. Also es gibt eine Menge Dinge. Allerdings, wie gesagt, ich glaube, das, was heute gesagt worden ist, ist, glaube ich, das Allerwichtigste und auch sehr pragmatisch. Ja, Herr Schwarz, wenn ich jetzt noch fragen darf, natürlich haben Sie wie alle hier auch das Recht auf DSGVO. Wie läuft jetzt Ihr weiterer Arbeits, also natürlich unter Einschränkung, was Sie jetzt, müssen nicht alles im Detail erzählen, sondern wie ist jetzt der weitere Tag, damit Sie noch mit etwas Zukunft, Aussicht und Freude an den Tag gucken? Werden Sie jetzt gleich nochmal irgendein neues journalistisches Projekt angehen? Oder geht es jetzt gleich ans Holzhacken?
Nee, nee, es geht hier nur erstmal im Büro weiter, im Homeoffice, was ich ja auch schon seit Tagen mache. Übrigens habe ich letzte Woche, das hatten Sie vorhin auch mal angesprochen, das fällt mir jetzt gerade noch ein, auch mal einen Auftrag abgelehnt. Da sollte ich ins Corona-Pandemie-Gebiet zu einer Pressekonferenz. Das habe ich nicht gemacht, weil ich das auch nicht, ich möchte jetzt auch nicht selber zur Ausbreitung des Coronavirus beitragen. Da muss ich nicht extra ins Rheinland fahren und dann auch noch Keime mit nach Westfalen-Lippe bringen, muss dann auch jeder selber für sich abschätzen, inwieweit er da solche Risiken eingeht. Das finde ich ist jetzt auch nochmal ein ganz wichtiger Hinweis an der Stelle. Nein, ich werde natürlich hier weiter in meinem Homeoffice tätig sein und nachher das schöne Wetter nutzen, weiß nicht, 3, 4 Uhr, wenn es einigermaßen warm ist, auch draußen, dann nochmal eine Runde Holz hacken gehen, mich körperlich betätigen, vielleicht auch nochmal eine Runde joggen gehen und dann die nächsten journalistischen Projekte angehen, aber halt eben gucken, was kann ich jetzt von zu Hause aus erledigen, wie kann ich jetzt O-Töne zum Beispiel als MP3-File bekommen? Da gibt es ja jetzt ganz verschiedene Möglichkeiten. Da sind jetzt kreative Lösungen gefragt für uns Journalisten. Ich muss halt eben abwägen, muss es immer das Face-to-Face-Interview sein oder kann ich auch eben auch anders an meine O-Töne und an meine Dinge kommen, die ich brauche?
Ah, das, vielen Dank für die viele Zeit, die Sie sich genommen haben. Es gibt sicherlich ganz anderes, was Sie noch zu tun hätten. Also vielen Dank auch für die Kollegenhilfe. Sie hatten ja im Vorfeld gesagt, das machen Sie gerne, den
Ja.
Kolleginnen und Kollegen zu helfen. Also vielen Dank für die viele Zeit. Das ist sehr pragmatisch. Hier wurde auch schon im Chat gesagt, hier wird geduzt von einem Kollegen. Das machst du richtig gut, auch für uns Laien, verständlich und empathisch. Danke, Thomas, und bleib schön gesund. Ja, auch hier von jemand anderem, vielen Dank für die vielen interessanten Infos und natürlich der übliche Gruß zurzeit, bleiben Sie gesund. Auch von meiner Seite aus dem Rheinland, das Sie nicht mehr betreten wollen, ja, aus dem Rheinland. Ich bin jetzt auch kein Internetphänomen, also ich bin hier noch vererdet und ich bin hier im Infektionshöhepunkt. Also nochmal vielen Dank nach Westfalen. Das sichere Westfalen.
Sie sind aber nicht, Sie sind aber nicht im Kreis Heinsberg, wenn ich da mal eben unterbrechen darf. Denn
Wir sind
da tobt's ja gerade richtig.
also wir wollen klarstellen, es ging nicht um das Rheinland an sich, es ging nur um den Kreis Heinsberg. Aber Spaß beiseite, natürlich ist gerade auch hier, wir haben ja zwei Geschäftsstellen im DJV, die eine in Berlin, die andere in Bonn. Ich sitze hier noch in der Bonner Dépendance und wir haben also hier um die Ecke geschlossene Schulen, also die schon vor der Epidemie-Schließung geschlossen waren und hier umherum, zum Glück nicht in unserer eigenen Geschäftsstelle. Aber im Bekanntenkreis kriegt man immer mehr mit, dass Leute, die man zum Glück erst vor längerer Zeit erst gesehen hat, also noch nicht in den letzten 2 Wochen, dass es dort also auch herumspukt. Also wir können mit Fug und Recht sagen, wir sind auch dabei und bemühen uns natürlich auch deswegen besonders um dieses Thema und wünschen allen, dass es bei Ihnen gar nicht so schlimm wird. Also in Niedersachsen zum Beispiel ist es zum Glück noch nicht so schlimm und in anderen Teilen. Aber wir wissen ja, in Hamburg ist es jetzt auch ganz nach oben gegangen.
Ja.
Das heißt, es ist leider kein Gebiet in Deutschland, das ich da in Sicherheit erwähnen kann. Und ich hatte noch Kontakt in den letzten Tagen zu Leuten aus anderen Gründen in Usbekistan und in Russland. Die haben über uns gelacht, also wirklich gelacht, was hier läuft. Und jetzt ist es ganz anders. Jetzt ist es genauso wie bei uns. Die dürfen auch nicht mehr zur Schule gehen, die dürfen nicht mehr in die Universität gehen. Dort sind auch die Lebensmittelläden ausverkauft und es gibt auch Abstandsgebote. Und das einzige Land, das jetzt noch, wo jetzt noch alles normal ist, ist jetzt Weißrussland unter Herrn Lukaschenko, der, wie wir auch wissen, in Sachen Pressefreiheit ja auch seine eigenen Meinungen hat, weitestgehend. Und dort ist also auch mal wieder alles sehr besonders. Wie lange noch, das werden wir sehen. Wir halten uns jedenfalls dran, auf dem Abstand, das Händewaschen und danke Ihnen nochmal und natürlich auch den Teilnehmern, die alle dabei waren und mit vielen Fragen uns geholfen haben und sich auch an den Umfragen beteiligt haben. Vielen Dank.
Ja, ich danke auch für das Interesse. Hat mich gefreut und ich hoffe, dass das auch alles wirklich so rübergekommen ist und verständlich war und ja, freue mich auf das nächste Thema.